Ich lese den Bibeltext, den Psalm 73, ein Psalm Asafs. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. Solange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden. Du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen.
Danke dir, Melissa. Moin zusammen auch von meiner Seite. Mein Name ist Joel und ich freue mich, dass wir ein bisschen weitermachen können in unserer aktuellen Predigtreihe Gott mit Gott begegnen, beten lernen mit dem Psalm. Ein spannender Text, ein langer Text und zu Beginn dieser Predigt würde ich gerne nochmal mit uns beten. Ja, guter Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für die Möglichkeit, die wir haben, dass wir uns jetzt mit dem Text beschäftigen können, diesem so alten Text, wo doch auch einiges drinsteckt, was irgendwie vielleicht Fragezeichen aufkommen lässt, was irgendwie auch komisch klingen mag vielleicht. Und ich bete, dass du uns diesen Text irgendwie wirklich ja, auf eine Art und Weise aufschließt, dass wir darin etwas entdecken können und sehen können und erleben können in diesem Gottesdienst, wie gut du bist und was für ein guter Gott du bist. Amen. Aaron hat es vorhin gesagt, wir haben neue Räumlichkeiten und viele von euch haben da in den letzten Wochen fleißig, sehr, sehr fleißig mitgewerkelt und waren da mal irgendwie mit drin und haben irgendwie Lappen geschwingt oder irgendwas anderes. Und wer da mal mit war, der hat gemerkt, dass ein bestimmtes Lied irgendwie immer häufiger gespielt wurde in der Zeit, ja. Das haben irgendwie vor allem Aaron und ich, wir haben das häufiger mal gehört und dann hat Aaron die Tage zu mir gesagt, Kennst du so bestimmte Lieder, die du mit bestimmten Erlebnissen verbindest? Und dieses eine Lied, was jetzt hier gerade so häufig läuft, das ist für mich jetzt so ein Lied, was ich immer damit verbinde, irgendwie einen Boden zu wischen und einen Boden abzuschleifen. Und ich weiß nicht, ob du auch so bestimmte Lieder hast, die du mit bestimmten Erlebnissen irgendwie verbindest. Ja? Also nicht nur so diese Lieder, die irgendwie, wo wir den Rhythmus oder die Melodie des Liedes irgendwie ganz, ganz schön und ganz angenehm finden. So, davon gibt es viele und die kommen und die gehen. Aber dann gibt es doch auch so diese bestimmten Lieder, die über Jahre hinweg hängen bleiben. Ja? Lieder, die wir immer und immer wieder gerne hören. Und das sind meistens Lieder, die eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, mit der wir uns irgendwie auf eine Art und Weise identifizieren können. Eine Geschichte erzählen, mit der, wo wir eintauchen in das Gesungene und wo wir mitfühlen können über das Gesungene. Wo wir sagen, ja, das habe ich auch mal so erlebt. Und das sind die Lieder, die hängen bleiben über Jahre hinweg. Und Psalm 73 ist auf eine bestimmte Art und Weise genau so ein Lied. Ist auf eine bestimmte Art und Weise genau so eine Geschichte. Ja? Psalm 73 erzählt als Lied eine Geschichte. Eine Geschichte eines Mannes namens Asaf und was er mit seinen Zweifeln erlebt hat. Und ich würde gerne mal in drei Gedanken mit uns durch diese Geschichte hindurchgehen. Und dazu wollen wir uns einmal zuerst anschauen, inmitten des Zweifelns, als zweites die Zweifel bezweifeln und als drittes im Zweifel gibt es jemanden, dem wir vertrauen können. Ich habe in der Vorbereitung eine Studie gelesen, eine Studie, wo die Leute durchgeführt haben, wo sie Interviews geführt haben mit jungen Erwachsenen und wo es darum ging, hey, was ist eigentlich der Grund dafür, dass junge Erwachsene ihren Glauben verlieren? Also was ist der Grund dafür, haben sie gefragt, dass junge Erwachsene häufiger und immer mehr mit der Zeit, dass der christliche Glaube immer unplausibler wird. Und da ist die Geschichte von Nicolo. Nicolo, der mit seinen intellektuellen Zweifeln am Ende nur noch die Möglichkeit sieht, sich vom Glauben abzuwenden. Und vielleicht kannst du dich persönlich damit einreihen, mit eben genau deinen intellektuellen Fragen und Zweifeln, die du vielleicht auch hast. Ja? Da sind Anfragen an den christlichen Glauben, wo es ja berechtigterweise sehr, sehr viele von gibt. Ja? Und du hast diese Fragen und du hast vielleicht keine Antworten. Und das ist eine Möglichkeit zu zweifeln. Der Nicolo. Dann ist da die Geschichte von der Magdalena. Magdalena, die an ihrer persönlichen Beziehung zu einem Gott zweifelt, die an der Echtheit ihres Glaubens zu Gott irgendwie zweifelt und die auch immer wieder an sich selbst zweifelt. Und so schließt auch sie irgendwann keine andere Möglichkeit mehr, als auch selbst den christlichen Glauben aufzugeben. Also und neben den intellektuellen Zweifeln sind eben genauso nagend und anstrengend diese Momente, wenn du vielleicht merkst, mehr und mehr, hey, dein Glaube und dein Alltag, das passt irgendwie nicht mehr so ganz zusammen. Ja? Die Realität und das große Versprechen, es beißt sich irgendwie immer mehr. Wir sprechen von einem Gott, der gegenwärtig ist und die sehnt sich vielleicht nach dieser Gegenwart, aber fühlt schon lange nichts mehr. Du willst vielleicht die Bibel hochhalten, aber du schaust da rein und verstehst irgendwie mehr und mehr die Welt nicht mehr und du machst die Bibel, die macht dir in Teilen vielleicht Angst. Eine andere Möglichkeit zu zweifeln. Und im Psalm 73 nimmt uns Asaf mit hinein in seine Geschichte des Zweifelns, seine eigene persönliche Geschichte des Zweifelns. Und Asaf, der war Musiker. Ja? Asaf war sowas wie Berufsmusiker, der so im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und er war quasi Chef am Tempel, was Musik und Anbetung angeht. Ja? Also das heißt, zum Beispiel gibt es im Alten Testament diese Szene, da musste die Bundeslade wieder nach Jerusalem gebracht werden. Und die Bundeslade, das ist so eine große alte Truhe aus Akazienholz, Akazienholz, die im Alten Testament sehr, sehr wichtig war und so die Gegenwart Gottes repräsentiert hat. Und die musste wieder nach Jerusalem gebracht werden. Und Asaf hatte jetzt so den Job und die Aufgabe, hey, während diese Truhe jetzt nach Jerusalem gebracht wird, musst du und darfst du Gott danken, mit Musik das Ganze begleiten. Also der Mann, das war ein frommer Mann, der Mann, das war ein religiöser Mann und er hatte einen sehr, sehr wichtigen Job. Und dieser Mann, der erzählt jetzt ganz persönlich aus seinem Leben und ganz persönlich von seinen Zweifeln. Und er fängt dieses Lied an in den ersten beiden Versen und ich lese das noch einmal. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Was macht Asaf hier? Was sagt er? Der fromme Asaf, der sozusagen in der Kirche arbeitet, sagt offen, ich hätte Gott fast aufgegeben. Ich hätte Gott fast aufgegeben. Und ich persönlich, ich bin selbst mit einem Blick auf das Zweifeln aufgewachsen, wo es heißt, hey, sobald wir anfangen zu zweifeln, haben wir eigentlich verloren. Ja? Zweifel sind eigentlich immer der Anfang vom Ende. Zweifel sind das, was uns am Ende ins Straucheln bringt. Und Zweifel sind was Schlechtes. Zweifel sind negativ und sie gelten, es sie zu vermeiden oder zumindest zu verschweigen. Und dann werden so diese Geschichten wie von Nicolo oder die Geschichten wie von der Magdalena, von der ich gerade erzählt habe, so, die werden in dieses bestimmte Bild von Zweifel reingepackt. Und Asaf macht genau das nicht. Ja? Asaf war ein geistlicher Mann, der große geistliche Verantwortung hatte. Und wir haben hier einen Psalm, in dem er ganz, ganz offen und ganz, ganz ehrlich von seinen Zweifeln an Gott redet und auf eine Art und Weise mit Gott ringt. Und Asafs Ringen und Kampf zeigt uns inmitten von Zweifel, glaube ich, einen ersten und ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und zwar, Zweifel sind normal. Ja? Zweifel gehören dazu, Zweifel gehören zum Leben dazu und ja, Zweifel haben eine Rolle im Glauben. Zweifel Raum zu geben, gehört auf eine bestimmte Art und Weise zu einem gesunden, reflektierten Glauben an Gott dazu. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir als Kirche ein Ort sind, wo du dich mit deinen Zweifeln ernst genommen fühlst. Ja? In der Studie, von der ich gerade erzählt habe, da war ein entscheidendes Kriterium dafür, warum junge Erwachsene ihren Glauben verloren haben, der, dass sie sich mit ihren Zweifeln eben nicht ernst genommen gefühlt haben. Und lasst uns bitte mit unseren Zweifeln und Anfragen gegenseitig und einander ernst nehmen. Lasst uns bitte ein Ort sein, wo du, wenn du magst, Ansprechpartner hast, um gemeinsam damit zu ringen, was auch immer deine Fragen und Anfragen sein mögen. Lasst uns so ein Ort sein. Aber was hat Asaf jetzt überhaupt ins Zweifeln gebracht? Was war der Grund? Und dazu in Vers 3 heißt es, denn ich beneidete die Überheblichen, es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Also das, was Asaf in die Krise getrieben hat, ist ein Vergleichen. Ja? Er hat angefangen, seine Situation mit der Situation von anderen zu vergleichen. Und das ist dieser ausführliche Mittelteil in Vers 4 bis 12. Er hat gesehen und erlebt, wie das Leben von Menschen aussieht, in deren Leben Gott vielleicht keine Rolle spielt und hat dann in sein eigenes Leben geguckt, hat sich seine eigene Situation angeguckt und hat gesagt, Gott, das ist nicht fair. Gott, das ist nicht fair. Keine Krankheit, keine Sorgen, viel Reichtum und so weiter. Und in Asaf kommt diese Frage hoch, wie kann es sein, dass es denen so gut geht und mir nicht? Was habe ich dann überhaupt noch von meinem Glauben? Was bringt mir das denn alles hier überhaupt noch? Und Asaf ist kurz davor, alles hinzuschmeißen. Er war anderen Menschen begegnet, die was anderes glauben und denen es sehr, sehr gut damit geht. Und das bringt ihn ins Zweifeln. Und kann es sein, dass wir genau das vielleicht heute hier in Cottbus nicht noch stärker erleben als Asaf? Ja? Wir leben in einer wunderschönen Stadt Cottbus, ja. Aber wir leben auch in einer Stadt, in der der christliche Glaube nicht normal ist. Und wir begegnen jeden Tag Kollegen, Freunden, Leuten vom Sport, Familie, wo auch immer, begegnen wir Leuten, die was anderes glauben als du, wenn du dich zu dieser Kirche irgendwie zählst. Und vielleicht geht es dir damit manchmal auch so wie Asaf. Ja? Da sind Leute um dich herum, die wollen nichts von Gott wissen, aber die sind erfolgreicher, die können sich mehr leisten. Die Beziehung oder das Single-Sein ist irgendwie glücklicher. Mit den Kindern scheint es einfach zu laufen, sind gesund und fit. Und das Leben scheint irgendwie so, so viel unbeschwerter als in deinem Leben. Und die Frage kommt hoch, hey, ist das Leben mit Gott? Ist das wirklich das gute Leben? Was bringt mir das mit Gott überhaupt? Aber vielleicht kommen die Zweifel in dir auch nicht hoch, weil es anderen irgendwie so viel besser geht, sondern weil es dir besonders schlecht geht. Ja? Du bist seit Jahren mit Gott unterwegs vielleicht und dann kommt die eine schwere Nachricht im Job. Dann kommt die eine schwere Nachricht in der Gesundheit, in der Familie oder was auch immer. Und natürlich drängt sich dann die Frage auf, hey Gott, warum kriege ich das jetzt alles ab? Oder um es mit den Worten von Asaf zu fragen, Vers 13, war das alles hier umsonst? Und jemand, der das wunderbar ausgedrückt hat, ist der Autor und der Schriftsteller C.S. Lewis. Ja, der ist ein brillanter Denker und der hat ein unglaublich gutes Buch zum Thema Umgang mit Schmerz und mit Leid geschrieben. Und das ist ein sehr, sehr theoretisch und philosophisches Buch und eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber dann ist ein paar Jahre später ist seine Frau nach kurzer Ehe gestorben. Und dann hat er ein weiteres und diesmal ein sehr, sehr emotionales Buch zu dem Thema Umgang mit Schmerz und mit Trauer geschrieben. Und darin schreibt er, und das ist das Zitat im Programmheft, was ihr vorne abgedruckt seht, und wo bleibt Gott? Geh zu ihm in verzweifelter Not, wenn jede andere Hilfe versagt, was findest du? Eine Tür, die man dir vor der Nase zuschlägt und von drinnen das Geräusch doppelten Riegelns. Danach Stille. Und vielleicht kennst du genau diese Erfahrung. Du gehst zu Gott und als Antwort wird dir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Vers 13. War das alles hier umsonst? Und unter anderem deswegen ist es, glaube ich, so wohltuend und so heilsam, mit dem Psalm beten zu lernen. Ja, deswegen haben wir diese Predigtreihe mit den Psalm beten lernen genannt. Weil wir in Asaf hier nicht nur jemanden haben, der seine Zweifel ernst nimmt und der seine Zweifel ausdrückt, sondern wir haben gleichzeitig jemanden, wir haben gleichzeitig ein Vorbild von jemandem, der nicht bei seinen Zweifeln stehen bleibt, sondern der sich durch sie hindurch kämpft. Und das ist der nächste kurze Punkt, den wir uns anschauen wollen. Die Zweifel bezweifeln. Ja? Also Asaf prüft die Möglichkeiten eines Lebens ohne Gott und kommt dann aber in Vers 23 daraus zu sagen, ich habe keinen Grund, auf ein Leben ohne Gott neidisch zu sein. Ja? Und so geht sein Weg von Verbitterung, von Schmerz, von Leid, von Hoffnungslosigkeit hin zu einem Vertrauen auf Gott, ein Vertrauen auf Gottes Wege, hin zu einem Wissen, dass dieser Gott gut ist. Asaf ringt und kämpft sich durch seine Zweifel hindurch. Und Leute sind, glaube ich, heute sehr, sehr schnell dabei zu sagen, hey, Christentum, christlicher Glaube, erzähl mir nichts. Ja, wer soll das heute noch glauben? Und für mich ist die Sache vielleicht von vornherein klar, die Entscheidung ist gefallen, das kann nicht sein. Und der christliche Glaube ist doch mittlerweile so, so unplausibel geworden, dass vielleicht auch auf eine Art und Weise sich gar nicht mehr so stark damit auseinandergesetzt wird. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber ich glaube, das ist schon so. Das heißt, so über Argumente und Alternativen irgendwie auf eine Art und Weise auch zu ringen und sie zuzulassen, ist nicht unbedingt normal. Aber dennoch, vielleicht auch für die von uns, die vielleicht sagen würden, hey, so viel mit Kirche habe ich gar nicht zu tun. Und vieles von dem ist neu. Macht ihr vielleicht auch manchmal die Erfahrung und Erlebnisse und Begegnungen, die euch ins Zweifeln bringen? Ja? Christlicher Glaube kann nicht sein. Dieser Jesus kann nicht sein. Kirche kann nicht sein. Aber wer sagt mir eigentlich, dass mein Zweifel richtig ist? Ja? Wer sagt mir eigentlich, Jesus kann nicht sein? Wer sagt dir eigentlich, christlicher Glaube kann nicht sein? Und Pastor und Autor Tim Keller, das ist das zweite Zitat, das vorne abgedruckt ist, der hat das so formuliert. Woher weiß ich denn, dass mein Glaube wahr ist? Es wäre inkonsequent, bei der Prüfung des christlichen Glaubens die Messlatte höher zu hängen als bei seinem eigenen Glauben. Aber genau das passiert sehr häufig. Wir müssen lernen, unsere eigenen Zweifel anzuzweifeln. Zweifel zu bezweifeln heißt eben auch, ehrlich zu sein für alle von uns, egal was unser Glaube ist, zu hinterfragen. Und es heißt eben auch zu fragen, hey, wie dauerhaft und tragfähig ist eigentlich ein Leben ohne Gott? Wem oder was vertrauen wir, wenn wir nicht Gott vertrauen? Auf wen oder was setzen und bauen wir, wenn wir nicht auf Gott setzen? Wem oder was jagen wir nach, wenn nicht Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben sein soll? Und ich war Freitagabend hier bei dem großen Campus-Konzert an der BTU und hab da unter anderem war da der Künstler Bosse. Und der Künstler, der hat als letztes Lied, das er gespielt hat, das hieß Der letzte Tanz. Ja? Und im Refrain singt er, nix ist für immer, alles ist nur einmal, also Tanz, als wär's der letzte Tanz. Und da stimmen mit einer Selbstverständlichkeit tausende Leute, jung und alt, stimmen damit ein. Nix ist für immer. Aber was wäre, wenn doch? Was wäre, wenn doch ein Teil des christlichen Glaubens wahr wäre und es doch etwas gibt, das für immer ist? Was wäre das für eine Botschaft, wenn hier in all dem Schmerz und in all der Ungerechtigkeit, wenn das alles hier nicht unser letzter Tanz ist? Vielleicht kennst du die Geschichte von Thomas aus der Bibel. Und Thomas ist einer der Jünger, die mit Jesus unterwegs sind. Und Thomas ist fast mehr unter dem Namen der Zweifelnde bekannt. Ja? Und zwar nur, weil als seine Freunde ihm von der Auferstehung von Jesus erzählen, er nicht glaubt, sondern er sagt, hey, ich kann erst glauben, wenn ich diese Wundmale, wenn ich die gesehen und berührt habe. Und dann begegnet er eine Zeit später, begegnet er Jesus. Und Jesus hält ihm keine Moralpredigt darüber, irgendwie, wie enttäuscht er ist oder wie traurig, wie wütend oder sonst irgendwas, sondern Jesus streckt ihm seine Hände aus und hält ihm seine Wunden hin. Und dann reagiert Thomas mit einer, wie ich finde, der beeindruckendsten Stellen im Neuen Testament. Einer der beeindruckendsten und stärksten Bekenntnisse, wenn Thomas reagiert mit mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Der Blick auf die Wunden von Jesus ändert alles für Thomas. Und aus dem zweifelnden Thomas wird der bekennende Thomas im Anblick dieser Wunden von diesem Jesus. Und wisst ihr, warum er nur mit so ein paar Worten antwortet? Warum nur dieses mein Herr und mein Gott? Warum nicht mehr? Ich habe keine Ahnung, aber eine Vermutung, die ich habe, wäre und ist, dieser Thomas, der war einfach viel zu sehr überwältigt und bewegt, um irgendwie mehr auszudrücken, um mehr rauszugeben, um mehr zu sagen. Er war so umgehauen von dem Anblick dieser Wunden, weil er genau wusste, hey, dieser Jesus hat diese Wunden für mich. Und genau wie Thomas hat auch Asaf jemanden gefunden in seinen Zweifeln, dem er vertrauen kann. Und das ist unser letzter Punkt. Inmitten der Zweifel gibt es jemanden, dem wir vertrauen können. Asaf ist jemand, der sich hindurchgekämpft hat. Und dann am Ende stellt er die Frage in Vers 25. Gibt es jemanden im Himmel oder auf der Erde, der mir helfen kann, außer dir, Gott? Gibt es so jemanden? Und das ist eine rhetorische Frage. Denn die Antwort ist, nee, das gibt es nicht. Nee, das gibt es nicht. Wenn ich am Ende meiner Kraft bin, wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich glauben soll, wenn die Schicksalsschläge mich getroffen haben, wenn ich nach einem tragfähigen Fundament für mein Leben suche, wer hält mich dann fest? Antwort, nur einer. Nur einer. Es gibt kein anderes Fundament. Asaf durchleidet seine Zweifel, er prüft die Alternativen ohne Gott und dann merkt er, Gott selbst und meine Beziehung zu diesem Gott selbst ist besser als alles andere und ist alles, was ich brauche. Und so bleibt am Ende die Frage, hey, woher wissen wir das in Cottbus 2023? Woher können wir das wissen? Woher wissen wir, dass wir Gott tatsächlich vertrauen können? Woher wissen wir, dass Gott seine Versprechen hält und dass er einhält, was er uns zugesagt hat? Wir wissen und wir können lernen und verstehen, wenn wir zu ihm kommen und er dann unseren Blick auf diesen Jesus mit seinen Wunden lenkt. Wir können zu ihm kommen und mit unserem Leben auf ihn bauen, selbst wenn nicht alle Probleme gelöst werden. Selbst wenn manche Zweifel bleiben, wenn Krisen und Nöte uns treffen, wir können ihm vertrauen, weil Jesus, der Sohn Gottes, bereit war, diese Wunden auf sich zu nehmen und bereit war, am Kreuz zu sterben. Und Paulus drückt das im Neuen Testament in Kapitel 8 so aus. Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Einem solchen Gott, einem solchen Jesus, der sich für dich und für mich hingibt, dem kannst du vertrauen. Und seit Jesus gestorben ist, besteht kein Zweifel mehr daran, dass dieser Gott für dich ist und dass er dich mehr liebt, als du dir vorstellen kannst. Und dass er wertvoller ist als alles andere. Und dann können wir mit dem Psalm beten lernen. Dann können wir beten lernen. Und mein ganzes Glück ist nicht auf der Gesundheit, die ich vielleicht habe oder nicht habe. Mein ganzes Glück ist nicht auf dem Reichtum, den ich vielleicht habe oder auch nicht habe. Mein ganzes Glück ist, Vers 28, dir nahe zu sein. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Und das ist wichtiger und das ist schöner und das ist erfüllender als alles andere. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir für diese Botschaft. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich nicht zurückgehalten hat, sondern der sich hingegeben hat. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der gestorben ist, für mich, für uns alle. Und danke, dass das auch auf eine Art und Weise eine persönliche Einladung ist, uns damit auseinanderzusetzen. Hey, was glauben wir? Und danke, dass unsere Zweifel ein Teil unseres Glaubens und auch Nichtglaubens sein dürfen. Danke, dass du bereit bist, einen Weg mit uns zu gehen, das zu entdecken. Und ich danke dir dafür, dass wir gewiss sein dürfen um diese Wunden, die du auf dir genommen hast. Und dass wir bekennen dürfen, mein Herr und mein Gott.